You're still the same. There's something inside you. There's something inside you. It's hard to explain.
Zurückblick.
Ja, Hui Radio frei.
Und damit willkommen zum Monatsrückblick. Es ist der 6. September und wir schauen zurück auf den August, was dort im Programm von Radio frei passiert ist. Im Studio sind Caro
und Donata.
Und wir starten, glaube ich, mal direkt rein mit einem Song, der im Universalmagazin gespielt worden ist, der, ich glaube, die ganze Stimmung im August perfekt beschrieben hat, und zwar Warmer Regen von Noll.
Das mit uns war echt, doch leider nicht wasserfest. Da waren zu viel Emotionen, warmer Regen spült sie weg, ja. Yeah. Das ist auch okay, ich steh jetzt im Sommerregen mit nassen Worten und allein. Versuch nur dich zu verstehen. Bitte sag mir noch ein letztes Mal, das war nicht unser letztes Mal. Ich steh oft unter Strom und oft daneben. Und Tage, die wir schon vergessen, fühlen sich noch so richtig an. Ich glaub, es ist vorbei, wir stehen im Regen, yeah. Ich steh ständig unter Strom. Ja, ich bin nämlich oft daneben. Sag mir, was kann ich dir geben? Sag mir, was kann ich dir geben? Ja, ich renne vor mir selbst weg, laufe durch die Stadt und meine Sneaker sind nass.
weil warmer Regen fällt jetzt auf uns herab. Ich hab gehofft, dass es klappt, haben so viel verpasst, aber das mit uns das selten. Ich renne vor mir selbst weg, laufe durch die Stadt und meine Sneaker sind nass, weil warmer Regen fällt jetzt auf uns herab. Ich hab gehofft, dass es klappt, haben so viel verpasst, aber das mit uns das selten. Straße ist nass, Laternen schimmern. Dass es nicht passt, sagst du schon immer. Doch ich, doch wir wollten doch für immer. Ist nicht leicht, schon klar, doch lass nicht so viel denken, so wie Kinder. Bitte sag mir noch ein letztes Mal, das war nicht unser letztes Mal. Ich steh oft unter Strom, bin oft daneben. Und Tage, die wir schon vergessen, fühlen sich noch so richtig an. Ich glaub, es ist vorbei, wir stehen im Regen, ja. Ich steh ständig unter Strom. Ja, ich bin nämlich oft daneben. Sag mir, was kann ich dir geben? Sag mir, was kann ich dir? Renne vor mir selbst weg, laufe durch die Stadt und meine Sneaker sind nass. Weil warmer Regen fällt jetzt auf uns herab. Ich hab gehofft, dass es klappt, haben so viel verpasst. Aber das mit uns, das hält mich.
Ihr seid beim Monatsrückblick bei Radio Frei und wir gucken ein bisschen auf den August zurück, auch wenn wir jetzt schon im September sitzen. Und ich musste mal wieder die Universal Musikredaktion loben. Die spielen immer wunderbare Lieder, finde ich. Ich fand das total cool, das Lied gerade.
Ja, und auch dieses Lied wurde im August veröffentlicht. Das andere, was im August veröffentlicht wurde, ist ein Interview der unterdessen Rage-Redaktion. Das ist ein, ja, ich würde mal sagen, eigentlich neues Format, aber eigentlich auch gar nicht so neu. Das gab es vorher auch schon mal, aber jetzt im August ist es wieder neu reingestartet und macht alle zwei Monate am Freitag eine Unterdessen-Sendung. Und in dieser Unterdessen-Sendung waren zwei Leute, und zwar einmal Rana und Benjamin vom Faire Integrationsverein hier in Erfurt vor Ort und haben mit ihnen über was faire mit ihnen gesprochen, über darüber, was faire Integration eigentlich so ist. Und welche Menschen da eigentlich zu Ihnen kommen. Und ich glaube, da hören wir mal rein.
Den Betrieben in Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus. Deswegen sind Menschen mit Migrationshintergrund immer wichtiger für die Wirtschaft. Auch Geflüchtete und Menschen aus Drittstaaten spielen dabei eine immer größer werdende Rolle.
Genau. Und nicht immer ist es leider so, dass die Beschäftigten dann auch fair behandelt werden. Oft gibt es kleinere oder auch größere Verstöße durch die Arbeitgeber. In manchen Fällen gibt es sogar krasse Formen von Arbeitsausbeutung. Unterstützung erhalten die Betroffenen bei der Beratungsstelle Faire Integration. Auch in Erfurt gibt es ein Büro der fairen Integration und über die Arbeit der Beratungsstelle wollen wir jetzt mit Rana Alnava und Benjamin Heinrichs reden. Hallo ihr beiden. Kommen wir mal gleich zur ersten Frage und zum Einstieg. Seit wann gibt es eure Beratungsstelle denn eigentlich und wie kann man sich so eure Arbeit vorstellen?
Also die Beratungsstelle ist 2018 gegründet, ist ein bundesweites Projekt. Wir beraten Geflüchtete und Migranten aus Drittstaaten kostenlos, vertraulich und manchmal auch anonym, wenn der Wunsch besteht. Wir helfen bei allen Fragen rund um die Arbeit. Zum Beispiel erklären wir Arbeitsverträge, Lohn, Arbeitszeit, Urlaub. Kündigungsthema ist öfter einfach bei uns. Und unser Ziel ist, dass die Menschen ihre Rechte kennen und sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen wehren können. Und seit Anfang 2026 ist die Beratungsangebot gesetzlich geregelt und steht im Aufenthaltstitelgesetz.
Das heißt, von Projekt habt ihr euch verstetigt und man kann sagen, das Angebot ist jetzt ein Regelangebot sozusagen, ja?
Genau, wir haben den Sprung geschafft.
Du hast jetzt schon so ein paar Fragen genannt. Du hast schon gesagt, also die Leute kommen mit ihren Arbeitsverträgen zu euch, die haben vielleicht mit einer Kündigung zu tun. Was sind denn so die drei häufigsten Probleme, mit denen die Ratsuchenden zu euch kommen?
Also die meisten Menschen kommen zu uns, weil sie natürlich Probleme auf der Arbeit haben. Öfter bekommen sie den Lohn nicht, sie werden zu viele Überstunden nicht bezahlt. Sie haben Fragen zu ihrem Arbeitsvertrag oder würden gekündigt und wissen nicht, ob das rechtlich in Ordnung ist oder nicht. Also das sind die häufigsten Themen, die bei uns auftauchen. Es gibt auch Menschen, die sich von ihrem Arbeitgeber unter Druck gesetzt fühlen und unfair behandelt fühlen. Und in dieser Situation, wir erklären die Menschen oder wir überlegen uns gemeinsam, welche Möglichkeit besteht, um ihre Probleme einfach zu helfen und zu lösen.
Jetzt könnte ich ja sagen, na, das betrifft ja Menschen mit einem deutschen Pass womöglich auch. Die haben vielleicht auch eine Kündigung gekriegt oder müssen vielleicht auch viele Überstunden machen. Deshalb nochmal die Frage, welche Abhängigkeiten machen denn migrantische Beschäftigten besonders verletzlich auf dem Arbeitsmarkt?
Ja, stimmt. Aber es gibt natürlich viele große Unterschiede, wenn man dann halt in seinem Heimatland oder nicht mit fremder Sprache, fremde Gesetze. Viele migrantische Beschäftigte kennen deutsche Arbeitsrecht einfach nicht und manche können Arbeitsverträge oder ihren Lohnzettel einfach nicht verstehen. Andere sind von ihrem Arbeitgeber abhängig, zum Beispiel, weil sie ihren Aufenthalt oder ihre Arbeitserlaubnis von dem Arbeitsplatz verbunden ist und sie haben Angst, diesen Arbeitsplatz zu verlieren oder dass sie ihre Aufenthalte nicht verlängert wird. Und viele natürlich haben auch Angst, den Job zu verlieren, weil sie auch ihre Familie im Heimatland unterstützen. Und davon besteht eine Abhängigkeit. Und leider in manchen Situationen wird diese Abhängigkeit von Unternehmen und schlechten Arbeitgebern ausgenutzt.
Du hast jetzt ja gesagt, da sind auch ganz viele Ängste, die irgendwie da eine Rolle spielen und dass sich ganz viele Ratsuchende auch sehr große Sorgen machen. Wie nehmt ihr das denn wahr? Ist es eine Hürde, zu euch zu kommen und wie schafft ihr das, Vertrauen aufzubauen und habt ihr da irgendwie auch besondere Angebote, beispielsweise um Sprachbarrieren irgendwie aufzubrechen, also in Muttersprache und so weiter?
Also natürlich zu uns zu kommen ist nicht so einfach, weil wie vorher besprochen, die Leute haben Angst und stets einfach mal viele Hürden und Schwierigkeiten, bevor sie den ersten Schritt einfach mal machen. Viele Bedenken. Es fällt mir jetzt mal auf, bevor ich deine Frage komplett beantworte. Heute gab es einen Anruf von einem Ratsuchenden, der eine Kündigung gekriegt hat. Und habe ich ihm die rechtliche Situation erklärt, dass er einen Anspruch auf Kündigungsschutzklage hat und er kann das klagen und so weiter. Und seine Antwort fand ich so ein bisschen lustig, weil der sagt mir, ja, okay, aber der Arbeitgeber war nett die ganze Zeit bei mir. Nicht, weil er jetzt nicht gekündigt hat, gehe ich vor Gericht. Und ich habe Angst, wenn ich jetzt vor Gericht gehe, dass er mir meine restliche Urlaubstage und meine Überstunden nicht bezahlt bekommt. Deswegen vielleicht verzichte ich lieber darauf. Genau, und jetzt kommt unsere Rolle, die Menschen ganz konkret klar zu erklären, dass die Recht darauf haben. Das hat einfach mit emotionalen Verhältnissen nichts zu tun und dass es in Deutschland das alles so geregelt ist, weil viele kommen aus schlechter Erfahrung aus dem Heimatland mit solchen Themen. Da Arbeitsrechtsgesetz ist nicht so gut, so wie hier gemacht, sage ich mal so. Und genau, viele natürlich haben Angst vor der Arbeitgeber, besonders wenn zum Beispiel die Aufenthaltstitel bezogen wird, aufgehalten wird von der Arbeitgeber und die haben Angst, einfach mal zu uns zu kommen. Und hier besteht unsere Stärke, sag ich mal, dass wir auch auf Muttersprache, die Kollegen sprechen mehrere Sprachen, Arabisch, Russisch, Dari, Tigrinya, also Arabisch war ich dafür zuständig. Und genau, dann erklären wir das auf Muttersprache, so ganz konkret, langsam. Da besteht natürlich die Vertrauen mehr, wenn du das halt auf Muttersprache machst. Und wenn denn Person sich wohlfühlt und die genaue Information bekommt und sich besorgt gefühlt, dann erzählt das weiter. Und diese Mundpropaganda spielt natürlich eine sehr große Rolle beim Vertrauen. Und ich habe es gemerkt jetzt über Jahre, also ich habe 4 Jahre bei Faire Integration ungefähr gearbeitet. Und über diese ganzen Jahre, wie Unterschied das ist von Anfang an bis jetzt. Am Anfang, wo ich mit Ratsuchenden gesprochen habe, wir ich empfehle dir, eine Kündigungsschutzklage zu erheben. Nein, kein Gerichtstermin, ich habe Angst davon, das will ich überhaupt nicht. Und mittlerweile aus Mundpropaganda und guter Erfahrung kommen die Menschen zu uns und sagen mir, ich möchte eine Kündigungsschutzklage erheben. Und das ist natürlich ein riesengroßer Erfolg, weil die Menschen kennen jetzt ihre Rechte und sie wissen schon, dass sie dafür etwas tun können.
Voll wichtige Arbeit. Begleitet ihr die auch mit ins Gericht dann auch, also macht ihr die sprachliche Begleitung dann auch weiter oder sagt ihr, okay, wir beraten quasi, was die nächsten Schritte sind und dann schicken wir sie quasi beraten auf den Weg und so?
Nee, wir gehen nicht mit denen ins Gericht. Wir erklären einfach mal, was die rechtliche Grundlage sagt. Wir empfehlen die, also wir sagen einfach, es gibt den Weg und den Weg. Wir erklären die ganze Situation und sie entscheiden für sich, ob sie dann halt klagen wollen, was sind die weiteren Schritte, die sie selbst entscheiden und machen wollen. Wir dürfen einfach mal das nicht, weil wir sind selbst keine Rechtsanwälte.
Welche Rolle spielen da die Gewerkschaften? Und also wenn man Gewerkschaftsmitglied ist, hat man ja einen gewissen Rechtsschutz. Welche Rolle spielt das bei euch in eurer Tätigkeit?
Na, es ist ja meistens so, dass die Leute, die zu uns kommen, noch nichts von Gewerkschaften gehört haben und nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind. Das heißt, die Option, dass der Rechtsschutz, dass auch die Anwaltsvertretung über die Gewerkschaft erfolgen kann, die gibt es dort erstmal nicht. Und so wie Rana auch erzählt hat, genau, es hat sich über die Jahre geändert. Und ich finde, wir ziehen auch immer viel Kraft daraus. Früher musste man genau den Leuten das erklären. Natürlich haben die Angst, vor Gericht zu gehen, haben Angst, es hängt mit ihrem Aufenthaltsrecht, haben dort in diesem Bereich auch oft schlechte Erfahrungen gemacht mit Gerichten, irgendwie zusammen. Und es ist immer wieder die Situation, dass wir ihnen das erklären, wie ist es, und wir sagen, du schaffst das vor Gericht und konzentrier dich auf das, erzähl, wie es war. Ja, so. Und dann ist es immer sehr schön, wenn sie dann zurückkommen und sagen, ich habe Recht bekommen, ja, und ich habe wieder mehr Vertrauen auch in den deutschen Rechtsstaat. Das sind immer dann so Momente, die Gott sei Dank immer wieder vorkommen und die dann auch wieder Kraft für die Arbeit geben.
Das ganze Interview von Rage findet ihr auf der Internetseite, und das Interview geführt haben Miriam und Frank. Und mit einem ähnlichen Thema hatte sich Viktor in seiner zweiten Sendung diesen letzten Monat in African Spirit beschäftigt, und zwar mit GastarbeiterInnen aus Mosambik, die von Mosambik in die DDR eingeladen wurden. Und er hatte in dieser Sendung eine Künstlerin immer wieder vorgestellt. Sie heißt Julia Mutu. Und wir hören ein Lied von ihr, und zwar Julelo. Ihr habt gehört, Julia Mewtwo von African Spirit vorgestellt worden, von Victor. Und wir bleiben aber auch noch ein bisschen kurz noch bei African Spirit und hören noch ein zweites Lied. Das war aus der ersten Hälfte des Monats August von der Sendung. Und es ist eine Band, die, Victor hatte gesagt, die es eventuell heute gar nicht mehr gibt, aufgrund von Kriegen und Naturkatastrophen in der Gegend, in Mosambik. Aber die Band heißt Banda Lokua und die Übersetzung des Titels, den ihr gleich hören werdet, heißt: Es ist nicht so, wie es aussieht.
Banda Lokua.
Das war Banda Lokua mit Es ist nicht so, wie es aussieht, hier übersetzt ins Deutsche, was im African Spirit Anfang des Monats gespielt worden ist. Und ihr hört immer noch den Monatsrückblick. Während einige in diesen Monaten noch in den Sommerferien mit den Kindern unterwegs waren oder anderweitig Urlaub gemacht haben, vielleicht auch in Ländern wie Mosambik oder Namibia oder Ähnlichem waren andere Leute ganz aktiv für die Demokratie, und zwar Unfuck Germany. Die sind nämlich von Trier nach Berlin gewandert. Und Donata hat sie am Domplatz abgefangen. Und da hören wir jetzt mal das Gespräch.
Beziehungsweise wir haben uns erst am Domplatz getroffen und dann sind wir woanders hingelaufen, weil, aber das hört man ja gleich, der Wind extrem stark war. Zwei Wanderer sind auf dem Weg von Trier nach Berlin in Erfurt gelandet an diesem Nachmittag am Montag. Wir stehen im Innenhof von Weitspeicher, weil wir dort hoffentlich ein bisschen dem Wind entfliehen. Und neben mir stehen Simon und Olli. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Was hat euch nach Erfurt gebracht?
Ja, das ist unsere Mission, auf der wir gerade sind. Die Kampagne Es ist möglich. Wir laufen 695 Kilometer von Trier nach Berlin und nehmen dort möglichst viele Leute mit, die so denken wie wir in Bezug auf Steuern. Ja, weil wir glauben, dass es dringend eine Veränderung braucht im Land. Über 80% der Menschen glauben, dass das Vermögen ungerecht verteilt ist, und trotzdem wird keine Vermögenssteuer wieder eingeführt, gibt es keine Verbesserungen und kein Stopfen der Steuerschlupflöcher. Ja, und das finden wir ziemlich schade und wir wollen uns dafür einsetzen, dass sich was bewegt.
Also da kann man ja alles Mögliche machen. Was hat euch jetzt dazu bewogen, eine Wanderung zu veranstalten?
Ja, wir konnten die Füße nicht mehr stillhalten und wir hatten einen Monat Zeit. Und so Demos waren uns irgendwie nichts. Und ja, wir haben uns überlegt, wie kriegt man die Leute ins Gespräch und was kann man machen, was uns auch Spaß macht, ist auch unser Urlaub. Und dann haben wir das alles kombiniert.
Ist ja schon eine ganz schöne Strecke. Hattet ihr schon vorher Erfahrung mit langen Wanderungen, keine Ahnung, Jakobsweg laufen oder Wanderurlaub in den Bergen?
Einfach gar nicht. Also gut, ich bin irgendwann mal 3 Tage gelaufen, aber das ist 15 Jahre her. Ja, wir dachten, das wird schon. Ja. Uns wurde auch mal, wir wurden mal gefragt, ob wir ein bisschen naiv seien. Und ja, also ich glaube, ist ein bisschen was dran.
Und trefft ihr auf eurem Weg super viele Menschen und unterhaltet euch? Das ist ja auch eher so euer Konzept für UFG.
Ja, genau. Also UFG steht für Unfuck Germany. Und wir glauben einfach, dass das notwendig ist. Also wir, so ist es auch entstanden. Also wir saßen da gemeinsam im Wohnzimmer und sind verzweifelt an der Weltlage. Also es ist ja irre, was alles abgeht. Und der Großteil der Bevölkerung steht da gar nicht hinter. Es ist absolut abgefahren, was gerade abgeht. Und ja, wir haben gesagt, eigentlich bräuchte es irgendwie dieses, also wir sind einfach alle gefickt. Und ja, es braucht Unfuck Germany.
Ja, also Ungleichheit zerstört unsere Demokratie. Und wenn zwei Familien in Deutschland genauso viel haben wie die ganze Hälfte der deutschen Bevölkerung zusammen, dann ist das eine Ungleichheit, die uns früher oder später zerstören wird.
Wie viele stehen denn hinter euch oder sind mit euch diesen Weg schon gegangen?
Boah, das ist schwer zu sagen. Genau, also bis jetzt sind
länger mitgelaufen.
Genau, gibt es 9 Personen, die länger am Stück mitgelaufen sind. Dann gibt es immer wieder Personen, die uns einen Kilometer begleiten, weil wir so ja auch ins Gespräch kommen und sagen, hey, lauf 1 Kilometer mit uns. Genau. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die hinter unserer Mission stehen und von denen wir täglich Nachrichten bekommen und die uns auf Social Media folgen.
Ihr habt jetzt schon einige Städte passiert. Gab es für euch irgendwelche Highlights abseits der Städte?
Ja, da gab es so einen Tunnel, der war ziemlich gut. Sorry, aber ich weiß nicht. Das war mein Highlight. Also, er ist nicht wirklich abseits der Städte, aber Eis essen ist ziemlich gut.
Genau, also für mich gab es total viele Highlights. Also ganz unterschiedliche Art. Einmal die Sachen, die einfach durch das Wandern passieren, in der Natur zu sein. Ja, wunderschönes Wetter. Okay, es war auch knallhart, super warm, aber auch, wir hatten auch richtig schöne Tage, da einfach zu laufen über die Felder, durch die Wälder und zu sehen, wie schön Deutschland ist. Das war ganz wundervoll. Und dann projektbasiert ist auch ganz viel passiert. Also wir haben immer wieder Menschen getroffen, die ja, spontan sympathisiert haben, die gesagt haben, hey, es ist mega, was ihr macht, ich gebe euch ein Eis aus oder hey, was braucht ihr, kann ich für euch einkaufen fahren, ich gehe für euch in den Supermarkt und bringe euch Sachen an die Strecke. Und auf dem Land haben wir, war für mich auch cool, ich muss ganz ehrlich zugeben, als Städter habe ich auch Vorurteile einfach und bin total froh, die ein ganz kleines Stück weit auch revidieren zu können übers Land, weil ja, also es müsste viel mehr revidiert werden eigentlich, aber es ist schon cool zu sehen. Also da gab es auch so viele Menschen, die für eine vielfältige Gesellschaft sind, die progressiv denken, die ganz, ja, genau, und das in einer viel größeren Zahl, als ich das gedacht habe. Ja.
Wohin führt euch der Weg als nächstes?
Jena, Weimar, Jena, Leipzig.
Ja. Und dann geht's ab nach Berlin. Wann kommt ihr da, also erstens, ich habe gar nicht gefragt, wie lange seid ihr denn schon unterwegs und wann wollt ihr ankommen?
Oh, ist der 21. Tag und wir wollen irgendwann vor Monatsende ankommen.
Habt ihr noch 2 Wochen?
Ja.
Also wir sind ein bisschen hinterm Zeitplan gerade, wir hoffen aber, dass wir nochmal was rauslaufen können, weil für mich, ich muss am 27. des Monats wieder in Saarbrücken sein. Und ich würde halt total gerne noch Berlin erreichen. Und ja, da müssen wir uns jetzt noch anstrengen.
Ihr müsst die Strecke ja nicht zurücklaufen. Nur hin.
Ja, wenn ihr das cool findet, was wir machen, oder wenn ihr generell irgendwelche Dinge im Land irgendwie scheiße findet, wollen wir euch super gern einladen, drüber nachzudenken, was euch davon abhält, daran etwas zu ändern und euch dafür einzusetzen. Ich meine, sicherlich setzen sich ganz, ganz viele Menschen für ganz viele Sachen ein. Aber wir persönlich haben gemerkt, ey, also, oder ich rede mal von mir, ich habe gemerkt, ich war sehr lang sehr gelähmt, weil ich gedacht habe, okay, das bringt alles nichts. Ja, wir haben, wenn ich jetzt irgendwie loslaufe, wenn ich irgendwas mache, es steht einfach ein fucking System gegen uns, das seit Jahrhunderten etabliert ist. Was soll ich schon machen, ja? Aber die Alternative ist halt, nichts zu machen. Und die Alternative ist, dass alles so bleibt oder schlimmer wird, ja. Und auf der Reise merke ich, dass das, was wir tun, einen Effekt hat. Das ist super wichtig und jeder Mensch hat einen Effekt. Ja, und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen bei dem Projekt oder selber mitzumachen, weil es ist eine Mitmachrevolution, seid ihr sehr herzlich eingeladen, mit uns zu laufen, mit uns ein Stück zu gehen des Weges oder aus der Entfernung zu unterstützen. Wir haben zahlreiche Möglichkeiten, aus der Entfernung zu unterstützen.
Ja, da geht es nämlich ums Mitmachen. Das ist das Revolutionäre.
Eine Mitmachwanderung.
Ja, nicht Mitmachwanderung, sondern Mitmachrevolution. Wir wollen ja was verändern und nicht nur wandern. Das ist ja nur das Mittel zum Zweck. Aber wir können ja alle was tun und wir müssen was tun, sonst wird es halt schlimm.
Danke Simon und Olli von Unfuck Germany und euch noch eine gute Weiterreise.
Danke. Danke, danke.
Gespräche suchen Simon und Olli mit Jugendlichen und PassantInnen auf dem Domplatz. Eine Gruppe aus Bonn schließt sich einem Spaziergang durch die Stadt an und redet mit den beiden. Außerdem werden Flyer von Unfuck Germany verteilt und über die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland gesprochen. Ich begleite Simon und Olli vom Domplatz zum Anger. Dann besuchen wir kurz Radio Frei, damit sie einmal verschnaufen konnten. Und immer wieder bleiben sie stehen und sprechen mit Leuten. 1 Kilometer bewusst laufen, über die Ungerechtigkeit nachdenken und darüber, was man dagegen machen kann. Simon meint, es gäbe gar keinen Unterschied zwischen Gesprächen auf dem Land oder in der Stadt. Alle sind sich einig, dass hier etwas in der Vermögensverteilung schiefläuft und dass man Überreiche mehr besteuern sollte. Zu siebt laufen wir durch die Erfurter Innenstadt. Einige Leute gucken interessiert. Die Anfrage von Olli und Simon, etwas mit Radio Frei zu machen, kam relativ kurzfristig und am Montagmorgen telefonierten wir kurz, verabredeten uns für den Nachmittag am Domplatz. Etwa 2,5 Stunden verbringe ich mit Simon und Olli. Darum geht es den beiden auch, ins Gespräch kommen und gemeinsam ein Stück laufen. Natürlich wird alles für Social Media dokumentiert. Simon spricht, Olli filmt für Social Media. In ihren Videos rufen sie auch bekannte Persönlichkeiten wie den Autor Marc-Uwe Kling auf, sich Unfuck Germany anzuschließen. Außergewöhnlich ist die ganze Aktion schon. Die Hälfte der selbstgesetzten Zeit ist schon vorbei, bis Berlin ist es noch ein gutes Stück. Aber Simon und Olli sind hochmotiviert, die Sache durchzuziehen. und von den Radio-Freiräumlichkeiten waren sie alle sehr begeistert. Eigentlich wollten sie an dem Tag noch weiterziehen nach Weimar, aber die Pläne verschoben sich, so läuft das manchmal. Am Abend rief Simon mich an und fragte, ob ich eine Übernachtung für Erfurt wüsste. Spontan lud ich sie ein, bei mir zu übernachten. Und so endete mein Tag mit Unfuck Germany so, wie er anfing, mit einem Anruf und einem spontanen Treffen.
So. Ja. Also im Beitrag wurde ja schon gesagt, ihr habt ja jetzt noch so etwa 2 Wochen. Donata, du hast wahrscheinlich die Insights. Der Monat ist jetzt fast vorbei. Sind sie denn in Berlin wie geplant angekommen?
Nicht ganz wie geplant. Und zwar, Olli musste schon früher zurück, weil er als Tanzlehrer arbeitet und arbeiten musste. Da war der Urlaub vorbei. Aber Simon als Student ist, nee, andersrum, glaube ich. Ach Mist, egal. Also einer von beiden musste vorher abdrehen, denn der andere, weil er Student war, konnte noch weiterlaufen bis Berlin. Und der ist dann am Donnerstag angekommen, am 3. September. Also hat sich ein bisschen verschoben, aber hat durchgezogen. Finde ich gut.
Und bei uns geht es jetzt weiter mit Musik, und zwar Summer in the City von The Lovin' Spoonful.
Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city. In the summer, in the city. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city.
Ihr habt gehört Summer in the City von The Loving Spoonful, und dieses Lied lief bei Mixtape. Und wir hören auch noch ein bisschen weiter Mixtape-Musik aus dem August. Und zwar geht es weiter mit Sunglasses at the Night von Sinterius Tiger.
So I can't. sunglasses at night, so I can, so I can watch you weave and read your story lines. I wear my sunglasses at night, so I can, so I can keep track of visions in my eyes. I wear my sunglasses at night, so I can, so I can watch you weave and read your storylines. Sunglasses at night, so I can, so I can keep track of visions in my eyes. Don't mess away with the light and shades below.
Und weiter geht es wieder mit Musik, und zwar Ice Ice Baby von Vanilla Ice. Alle diese Songs liefen bei Mixtape unter dem großen Motto Summer in the City.
Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rustle speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Ice, ice.
Vegas all pumping, quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon, burning them. You're not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hear my 5.0 with the ragtop down so my hair can blow. The girlie's on standby, waving just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on. Pursuing to the next stop, I bust a left and I'm heading to the next stop. The block was dead, yo, so I continue to A1A, Beachfront Avenue. Girls were hot, women less than bikinis. Rockman lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill cause they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jackers jack. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, confronted all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Ice, ice.
On the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound, enough to shake and kick holes in the ground. My style's like a chemical spill. These
series of rhymes you can vision and feel. Conducted and formed is a hell of a concept. We make it hype, and you wanna step with this. Shape plays on a fade, slides like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic when I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Bei den zwei glorreichen Halunken, dem Filmmagazin mit Patrick und Reinhard, ging es diesen Monat um den Film Spaziergang nach Syrakus. Ein Film, der am 20. August in den deutschen Kinos gelandet ist. Reinhard war bei einer Aufführung im Kinoclub dabei und hat sich danach mit dem Regisseur und Charlie Hübner zusammengesetzt, um unter anderem über die Rolle als Paul zu sprechen. Und dort hören wir auch mal rein.
Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Und dann machst du es nicht mehr.
Ja, wie gesagt, ab Viertel ist ja alles lang safe. Das kannst du hier schon mal.
Mach ich.
Für Radio Frei, hallo. Also, es ist alles freiwillig. Ich wollte nur mal wissen, Sie stehen ja hier an. Oh, Gottes Willen. Ja. Ich wollte nur wissen, Sie scheinen ja echte Fans von Charlie Hübner zu sein. Wer ist ja der größte Fan? Hier, okay.
Also gab es schon ein paar Filme mit ihm, die mich sehr beeindruckt haben.
Zum Beispiel? Also zuletzt lief ja auch hier Der Held von Bahnhof Friedrichstraße.
Den habe ich nicht gesehen, den habe ich hier im Kino nicht gesehen, sondern ich fand, also denke jetzt als erstes an Filme wie Für immer Sommer 90 oder auch Das Begräbnis oder so, diesen Episodenfilm. Dann einer, wo ich nicht weiß, wo er sich mit so einem Mädchen anfreundet, wo ich nicht weiß, ich weiß nicht, wie der Film heißt. Und er ist einfach so ein Charakter, der mich total interessiert. Und die Chance, ihn jetzt heute live zu sehen, wäre schön, wenn es noch gelingt.
Was macht ihn denn aus? Sind es eher die Stoffe, die Sie interessieren? Oder sagen Sie, ich mag ihn einfach auch als Typ, als Schauspieler?
Sowohl als auch. Aber ich mag ihn sicher auch als Typ.
Wissen Sie noch, wie Sie ihn entdeckt haben? Da schleicht es ja meistens so rein, ne? Wenn man jemanden mag. Manche haben Polizeiruf geschaut oder so. Weiß ich, wie es bei Ihnen?
Polizeiruf habe ich daher kenne ich ihn nicht, sondern eher aus diesen Arthouse-Ecke oder Arthouse-Filmen. Und er hat mir, es gibt halt so Schauspieler, die man sieht und die einen interessieren und wo einem der Charakter gefällt. Die Art und Weise, wie sie die Rolle anlegen, die Art und Weise, wie sie spielen.
Den Regisseur Lars Jessen und Charlie Hübner als Schauspieler. Wir müssen uns jetzt mal kurz durcharbeiten. Genau. Ja, herzlich willkommen. Sorry. Nach dieser doch vergleichsweise langen Tour. Ihr seid seit Montag unterwegs, oder?
Wir können die Tage nicht mehr zählen.
Schönen guten Morgen.
Morgen.
Was ist Radio?
Ja.
Wir sind da in der Ecke.
Ne? Sollen wir das machen? Sollen wir das mal vorne auf die Straße?
Ja, genau.
Ich gehe kurz auf die Straße.
Soll ich das auch vorstellen? Wir gehen kurz auf die Straße. Und dann kommen wir wieder. Dann sollen Sie sich hier reinsetzen. Wow. Ja, hier ist super. Ich freue mich. mich sehr, dass die Filmschaffenden jetzt hier sind von Spaziergang nach Syrakus. Der Regisseur Lars Jessen und der Hauptdarsteller Charlie Hübner. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Hallo, moin.
Ich habe den Film schon gesehen und ich hatte wirklich so während des Schauens gedacht, Fluchtgeschichte, und es wurde aber immer mehr zur Liebesgeschichte. Wie ging Ihnen das? Also war das immer so geplant, dass diese Liebesgeschichte zwischen Paul und seiner Anne, dass die auch so mit im Vordergrund steht?
Ja, natürlich wollten wir jetzt nicht die 39. Fluchtgeschichte erzählen mit wahnsinniger männlicher Heldenleistung. Uns ging es vor allen Dingen darum, was verliert man, wenn man seine Freiheit in einem autokratischen System sucht. Was steht auf dem Spiel? Und da ist natürlich die Liebe zur Heimat, die Liebe zur eigenen Arbeit manchmal, aber vor allen Dingen die Liebe zur Partnerin im Vordergrund. Deswegen wollten wir vor allen Dingen darüber erzählen und nicht so sehr darüber, wie dramatisch und wie tief der Tunnel war, den man graben kann.
Ja, und du hast ja, das merkt man ja im Laufe des Films auch, das Entscheidende, weil das Schlimme an Autokratien oder Ideologien, die einem sagen wollen, was man zu fühlen und zu denken hat, ist ja, dass du dich dann an einem Punkt entscheiden musst, wenn du dich frei fühlen willst. Und die schlimmste Entscheidung ist, sich entscheiden zwischen persönlicher Freiheit und persönlicher Liebe. Und das ist für einen Film und für eine Geschichte der größte Schmerz, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da haben wir im Gegensatz zu der Vorlage von F.C. Delius als auch zu der Biografie von Klaus Müller gesagt, den Zahn ziehen wir doller an, weil das ist für das Kunstwerkfilm viel entscheidender, dass wir ins Herz reinkommen.
Es gibt ziemlich genau in der Mitte des Films eine Stelle, das verrate ich jetzt mal doch, wo es für mich dann zu so einem Höhepunkt zwischen dem Ehepaar kommt, also Höhepunkt im Sinne von, sie kriegt mit, dass sie wahrscheinlich die ganze Zeit da belogen, ist vielleicht zu hartes Wort, aber dass er ihr nicht alles erzählt hat, Paul, und stellt ihn dann zur Rede. Und das war so eine ganz starke Szene. Ich weiß nicht, ob man bei den Tränen das auch spürt, dass das jetzt eine besondere Szene ist, weil man ja auch einen Drehplan hat. Ich bin da immer ein bisschen naiv, auch als Filmkritiker. Aber merkt man das, dass diese Szene, die sitzt dann, glaube ich, draußen so am Tisch und unterhalten sich, dass das jetzt, das muss sitzen, das ist was Besonderes?
Ja, letztlich muss ja mal alles sitzen und oft sind dann die Szenen, wo die man nur 20 Minuten Zeit hat, die intensivsten, und das war in dem Fall auch so. Der Film war jetzt nicht besonders hoch budgetiert, deswegen gab es oft Szenen, die man schnell drehen musste. Und dann war das für mich natürlich ein Geschenk, mit Charlie Hübner und Lena Beckmann zwei Schauspieler zu haben, die gut eingespielt sind, die sich gut kennen, die sich blind aufeinander verlassen. Und dann denkt man eigentlich nicht so viel drüber nach, sondern man ist dann eigentlich eher im Moment.
Aber es war insofern besonders, diese Szene, auch für uns alle am Set. Man hat ja dann auch, wir haben natürlich Lars, aber auch die Kamera und Regieassistentin. Es gibt so einen Inner Circle, wo man sich in die Augen guckt nach einem Take. Und da war nach dem ersten Take schon klar, weil die Szene war so nicht geschrieben. Die Emotionen waren nicht so hoch geschrieben. Und dadurch, dass Lena Beckmann sich entschieden hat, von vornherein in eine starke Emotion zu gehen, konnte Paul, also ich, konnte auf einmal sozusagen in eine andere Richtung marschieren. Und dadurch kriegten wir die Szene viel größer gezogen, rein schauspieltechnisch, als sie geschrieben war. Und das wurde uns aber, das ist quasi unterbewusst passiert. Und als, ich weiß nicht, der Take war vorbei und als erstes habe ich dem Kameramann in die Augen geguckt, an dir. Dann kamen die Cecile, Producerin, und alle machten so, wollen wir noch eine machen? Ja, komm, lass noch eine machen. Aber da ist etwas passiert, was dann eben so das Wunder des Unterbewussten ist. Und das freut uns natürlich total, dass sie das sofort gewittert haben.
Sie haben es im Grunde eben schon ein bisschen beantwortet. Ich spitze es nochmal als Frage zu, weil wenn man jetzt mit einer Idee ankommt und dann vielleicht auch Geld braucht und sagt, wir machen jetzt, ich übertreibe jetzt ein bisschen negativ, wir machen jetzt wieder einen Film über die DDR, dass da manche sagen, ach, jetzt nicht schon wieder. Und ich finde aber, dass der Film mehr ist als ein Film in der DDR, sondern es stecken, und das haben Sie auch schon gesagt, so viele Themen drin. Flucht zum Beispiel. Und ich weiß nicht, und das wäre jetzt die klassische Vorbereitungsfrage auf die Rolle, aber es würde mich mal interessieren, beschäftige sich dann auch damit, wenn Sie den Paul spielen, was Menschen zur Flucht antreibt. In dem Fall ist es ein DDR-Bürger, aber wir wissen ja, in heutigen Zeiten viele Menschen fliehen. Die Geschichte der Welt ist irgendwie auch eine Geschichte von Flucht. Also ist das was, wo man sich beschäftigt? Wo zieht er seine Motivation her?
Total. Also in dem Fall war das fast ein Urantrieb auch von Lars Jessen und mir, überhaupt das Filmprojekt vor 10 Jahren mal so anzugehen. Dieses Thema, ab bis wann ist eine Reise, ab wann ist eine Reise eine Flucht, ab wann musst du fliehen. Und in dem Fall haben wir uns sehr, sehr lange damit befasst, auch in der Bucharbeit. Was ist, also, weil bis heute Klaus Müller, der Echte, nicht von Flucht spricht, sondern von Grenzdurchbruch und Rückkehr. Und das ist ihm wirklich wichtig und es ist ja total interessant. interessant, das war ja auch wirklich so, dass das für ihn immer um die Reise ging und kaum war er in der BRD angekommen, wurde er als Flüchtling begrüßt und als Flüchtling gefeiert. Er aber für sich sagte, das ist doch eine Bildungsreise im Sinne der Aufklärer wie Goethe oder eben vor allem sein großes Vorbild Säume. Und deswegen habe ich natürlich als Schauspieler auch überlegt, wo ist eigentlich das Muss? Also ab wann kannst du nicht mehr anders? Und das ist bei so einer Sache dann wirklich das Gefühl von Unfreiheit, dass du sagst, ich lasse mir doch von niemandem vorschreiben, was ich zu fühlen und zu wünschen habe. Und das ist ein total moderner Gedanke. Also das kann man jetzt ewig ausbreiten, aber ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich zu lieben, zu denken, zu glauben und zu fühlen habe. Von niemandem. Und das ist ein großes Thema dieses Films.
Sie beide, Sie interessieren sich für Gesellschaft, für Politik. Sie haben den letzten Film auch über Robert Habeck gemacht. Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, es läuft ein bisschen auf die Frage hinaus, wie politisch kann auch so ein Film sein, ne? Aber so ein Film wie